Gerd Loschütz. Ein schönes Paar. Erscheint im Frühjahr 2018 bei Schöffling & Co. Hertha war eine schöne Frau, von der es, als sie noch jung war, hieß, sie werde wohl Manneke werden. Das erzählte man sich in Plotho. Kam ihr das Gerücht zu Ohren oder sprach jemand sie darauf an, legte sie den Kopf schräg und lächelte, so dass offen blieb, ob etwas dran war. Sie war 17 oder 18. Groß gewachsen und, wie man sagte, gärtenschlank. Sie arbeitete als Schneiderin im Bekleidungshaus Parvus, über dessen Eingang seit ein paar Jahren ein anderer Name stand, Mill. Der Name des Manns, der Parvus das Geschäft durch Erpressung bzw. Ausnutzung der Not, in die dieser durch seine jüdische Abstammung geraten war, gegen die Zahlung eines lächerlich geringen Betrages abgejagt hatte. Parvus war mit seiner Familie in die USA ausgewandert, nach New York, wo er sich die ersten Jahre mit Näharbeiten über Wasser hielt, während Mill durch die Räume seines Plotoer Hauses stolzierte und sich als Geschäftsmann aufführte. Aber das änderte nichts daran, dass die Leute, die dort einkauften, weiter sagten, ich geh zu Parvus. Parvus war vertrieben worden, aber sein Name war geblieben. Mill, der in Berlin Anteile an einem zweiten Bekleidungshaus hielt, in dessen Besitz er auf demselben Weg gelangt war wie in den des Parvuschen, hatte offenbar einen Narren an Hertha gefressen, denn nachdem er sie eine Weile beobachtet hatte, machte er ihr ein Angebot. Im Frühjahr und Herbst, wenn die neuen Kollektionen hereinkamen, veranstaltete er im Berliner Haus nicht weit vom Wittenbergplatz Modenschauen für seine weibliche Kundschaft. »Willst du dir das ansehen?«, fragte er. Natürlich wollte sie. Sie fuhr mit ihm im Auto nach Berlin und durfte zusammen mit anderen großgewachsenen Mädchen Kleider vorführen. Sie ging über den Laufsteg, kam hinter den Vorhang zurück, wurde in ein neues Kleid gesteckt und wieder hinausgeschickt. Einen Frühling und einen Herbst lang, jeden Donnerstagnachmittag. Und als die Saison vorbei war, sagte Mill, während sie an einer Bahnschranke hielten, »Ich hab mir das überlegt. Du musst Manneke werden.« Sie sah ihn überrascht an, denn das war es, worüber sie die ganze Zeit nachgedacht hatte. Seit sie wusste, dass dies für eine Weile der letzte Ausflug nach Berlin sein würde, überlegte sie, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, dort zu arbeiten. Und sei es in diesem merkwürdigen Beruf. Das war doch etwas anderes, als in dem Plotoer Laden auf den Knien herumzurutschen und Säume abzustecken. »Ich werde dir helfen«, sagte Herr Mill. »Du fängst am Tauenziehen an und dann sehen wir weiter.« Auch da, denke ich, kann es begonnen haben mit diesem ein anderes, größeres Leben verheißenden Versprechen. Es war schon dunkel, die Lichter des Zugs huschten vorbei. Sie saß neben Mill im Auto und dachte, ich werde in Berlin leben. Das erzählte sie ihrer Freundin Lilo, die im Geschäft ihrer Eltern arbeitete, und es anderen Freundinnen weitererzählte. Hertha geht nach Berlin. Doch auf einmal kam Mill nur noch nachts ins Geschäft. Er betrat es durch die Tür im Hof und verließ es auf demselben Weg wieder. Die Vorhänge waren zugezogen, aber an dem Licht, das an den Seiten herausdrang, sah man, dass er oben in seinem Büro saß. Und ein paar Wochen danach ging das Geschäft in andere Hände über. Wieder wurde der Name über dem Eingang ausgetauscht. Eines Morgens, als sie ins Geschäft kam, stand der Name Berger darüber, dessen Träger offenbar ein noch größerer Erpresser und Notausnutzer war als der, aus welchen Gründen auch immer in der Versenkung verschwundene Mill. Berger prangte in großen goldenen Lettern über dem Eingang. Aber die Leute sagten weiter, zu Parvus. Das war im Dezember, ein Vierteljahr bevor Georg sie von einem Lastwagen herab zum ersten Mal sah. Der Lastwagen fuhr durch die Brandenburger Straße. Er saß hinten auf der Ladefläche. Die Plane war zurückgeschlagen. Es war gegen Mittag. Er lehnte den Kopf an die Heckklappe und blinzelte in die Sonne. Seine Hände ruhten auf dem Geländer. Die Beine hatte er ausgestreckt. Er lag mehr, als er saß. Er liebte diese Fahrten, bei denen es darum ging, Lastwagen von einem Standort zum anderen zu überführen. Plötzlich gab es einen Ruck. Er wurde nach vorn geschleudert, gegen das Fahrerhaus. Und als er wieder auf die Beine kam, sah er, dass sie gegen einen Traktor geprallt waren, der rückwärts aus einer Einfahrt gekommen war. In diesem Augenblick trat sie aus dem Geschäft, das genau gegenüber lag, und blieb in der Tür stehen. Er kletterte von der Ladefläche, rannte nach vorn und als er sah, dass niemand verletzt war, drehte er sich nach dem Mädchen um. Sie stand noch immer in der Tür, schaute. Und eine halbe Stunde später saßen sie sich am Tisch eines Cafés gegenüber. Es war das Café, in das sie später regelmäßig ging. In den Wochen danach kam er öfter nach Plotho. Öfter? So oft es sein Dienst zuließ. Und er kam auch, wenn er es nicht zuließ. Als er davon erzählte, schien er über die Pflichtvergessenheit, die ihm keineswegs ähnlich sah, erstaunt zu sein und sann, als müsste er sich an den Grund dafür erinnern, einen Augenblick nach. Er saß da hinter dem Haus, in einer windgeschützten Ecke des Gartens und schaute auf seine Hände. Es war wohl so. Er ging in Uniform aus der Kaserne, fuhr zum Bahnhof, an dem er, um sich nicht der Gefahr auszusetzen, bei einer Kontrolle nach seinem Urlaubsschein gefragt zu werden, eine Tasche mit Zivilkleidung deponiert hatte. Er nahm sie aus einem Schließfach und ging auf die Toilette, schloss sich in einer Kabine ein, zog die Uniform aus und den Anzug an. Die Uniform schlug er in ein Tuch ein, legte sie in die Tasche und gab sie ins Schließfach zurück. Anschließend löste er eine Fahrkarte nach Plotho und stieg in den Zug. Sie wartete in dem Café auf ihn, in dem sie nach dem Unfall gesessen hatten. Das Geschäft schloss um 6. Gegen 6:30 nach dem Aufräumen kam sie heraus und bummelte an den Schaufenstern entlang. Es lohnte sich nicht, für eine Stunde nach Hause zu gehen. Also wanderte sie die Hauptstraße auf und ab. Oder stattete Lilo, deren Eltern das große Radiogeschäft in der oberen Brandenburger betrieben, einen Besuch ab, bis sie gegen 7:30 fand, es sei Zeit, ins Café zu gehen. Sie setzte sich an einen Tisch neben dem Fenster, von dem aus sie sowohl die Straße als auch die Tür, durch die er hereinkommen würde, und die Uhr darüber im Auge hatte. Er kam 7:45 und setzte sich ihr gegenüber. Sie legten die Hände auf den Tisch und betrachteten sie. Ihre Mittelfinger berührten sich an den Spitzen. Dann bewegten sie die Hände aufeinander zu, so dass sich auch die anderen Finger berührten. Seine Fingerkuppen lagen auf ihren. Schließlich schoben sich die Hände vor, bis sie fest aufeinander lagen. An ihrem Bein spürte sie den rauen Stoff seiner Hose. Sobald es dunkel wurde, winkte er die Bedienung heran und zahlte. Sie traten auf die Straße und nachdem sie die Brücke überquert hatten, stiegen sie zum Kanal hinab, eine Treppe aus roten Ziegeln, die so schmal war, dass er vorangehen musste, und folgten dann dem damals noch unbefestigten Uferweg. Zur Linken schimmerte das schwarze Band des Kanals. Zur Rechten lag der von einem Lené-Schüler angelegte Park. Ein Garten mit seltenen Büschen und Bäumen, Teichen und kleinen Brücken, die sich im Halbbogen über dem Bach spannten. Ab und zu tuckerte ein Kahn vorbei. Dieselgeruch hing in der Luft. Wasser schwappte glucksend gegen die Steine der Uferbefestigung. Er hatte den Arm um sie gelegt, und wenn sie glaubten, man könne sie von der Brücke aus nicht mehr sehen, blieben sie stehen und umarmten sich. Gingen ein paar Schritte, blieben wieder stehen. Er ließ seine Hand über ihren Rücken gleiten. Und wenn es ganz dunkel geworden und die Brücke weit genug weg war, zog er sie die Böschung hinab. Er kam jeden zweiten Dienstag nach Plotho, aber sie wusste immer, dass etwas dazwischen kommen konnte. Dass es sein konnte, dass sie vergeblich wartete. Sie schaute auf die Uhr über der Tür, und wenn er 9 noch nicht da war, wusste sie, dass er nicht kommen würde, sondern in Magdeburg festgehalten wurde. Eben noch war es ein besonderes Café gewesen, in dem sie saß. Und nun war es das nicht mehr. Sie sah die Tische mit den schmuddeligen Deckchen, die klebrigen Bakelitzuckerdosen, die vom Ofenrohr geschwärzte Tapete und die dummen, unregelmäßig aufgehängten Bilder. Alles, was sie nicht bemerkte, solange sie damit rechnete, ihn gleich hereinkommen zu sehen, fiel ihr jetzt auf. Plötzlich hatten die Dinge ihre Besonderheit verloren und zeigten ihr wahres Gesicht. Und ebenso war es mit der Straße, auf die sie nach Begleichen der Rechnung hinaustrat. Auch die Straße hatte sich verändert. Sie nahm denselben Weg wie mit ihm. Doch auf einmal war es wieder nur Plotho, durch das sie kam. Die Stadt, der sie mit Mills Hilfe zu entfliehen gehofft hatte. Sie kam an der Treppe vorbei, die zum Kanal hinabführte. Aber wenn sie allein war, blieb sie auf der Chaussee und bog erst am Ende des Parks in den dörflichen Stadtteil ein, in die breite, mit Feldsteinen gepflasterte Straße, die zur Bleiche hinausging. Einer schon fast am Ortsrand liegenden Wiese, die auf der einen Seite von einstöckigen Häusern umstanden war und auf der anderen an einen kleinen Kiefernwald grenzte. Während sie auf das Haus ihrer Eltern zuschritt, sagte sie sich, dass er, wenn er heute nicht gekommen war, nicht hatte kommen können. Das nächste Mal ganz bestimmt kommen würde. Es war eine doppelte Sehnsucht, die sie empfand. Die nach ihm und eine, die auch ohne ihn vorhanden war, der sie aber der Einfachheit halber seinen Namen gab. Georg. Jeder zweite Dienstag. Das war der Tag, an dem sie auf ihn wartete. Meistens kam er mit dem Zug. Manchmal aber nahm ihn ein Freund, der nach Potsdam fuhr, im Auto mit. Am Abzweig nach Havelberg stieg er aus, und wenn er zu dem Café kam, in dem sie saß, sah er sie hinter dem Fenster, ihren Kopf, ihren Hals. ihre schmalen, sich durch den dünnen Kleiderstoff drückenden Schultern und dachte, dass sie das Schönste sei, was ihm jemals begegnet war. Und wenn er überraschend kam, nachts, ohne dass er Gelegenheit gehabt hatte, ihr Bescheid zu geben, ging er zur Bleiche hinaus, stieg über den Zaun in den Vorgarten und klopfte gegen den Fensterladen. Zweimal kurz hintereinander, dann ein drittes Mal. Sie hatte einen festen Schlaf, aber auf dieses Zeichen hin wachte sie auf. Sie warf ein Kleid über das Nachthemd, schlich sich am Zimmer ihrer Eltern vorbei, das auf der anderen Flurseite lag, ging durch die Waschküche in den Hof und schob den Eisenriegel zurück, mit dem das Tor verschlossen war. »Leise«, sagte sie, »leise«, und legte den Finger über den Mund. Er hatte schwere Schuhe an, deren Absätze, wenn er fest auftrat, auf den Hofsteinen knallten. Sie nahm seine Hand und er folgte ihr auf Zehenspitzen. Sie hielten sich im Schatten der Stelle, flüsterten miteinander und lehnten sich am Durchgang zum Garten an die Wand. »Woher kommst du jetzt?«, fragte sie. Und noch bevor er antworten konnte, schlang sie ihre Arme um seinen Hals und zog ihn zu sich herab. Wenn ihre Eltern wussten, dass sie mit ihm verabredet war, sagten sie, um elf bist du wieder hier. Georg war Soldat, Berufssoldat, würde Offizier werden, und es passte ihnen nicht, dass sie sich mit ihm traf. So wenig, wie ihnen die Reisen mit Mill nach Berlin gepasst hatten. Das heißt, ihm passte es nicht, ihrem Vater. Er wollte mit diesen Leuten nichts zu tun haben, während ihre Mutter unentschieden war. Einerseits gab sie ihrem Mann recht, andererseits gefiel er ihr. Der Junge, den sie nur einmal gesehen hatte, gefiel ihr so, wie er ihrer Tochter gefiel. Seine Stimme gefiel ihr, sein schlaksiger Gang, seine schüchterne Art. Doch das sagte sie nicht. Niemals hätte sie etwas gesagt, womit ihr Mann nicht einverstanden war. Am Dienstagabend blieben sie auf. Sie warteten im gelben Schein der Lampe, die über dem Tisch hing, er breit auf dem Sofa hinter der Zeitung, sie auf dem Stuhl am Kopfende des Tisches, beschäftigt mit einer Arbeit, die sie sonst bis zum nächsten Tag aufgeschoben hätte, einer Näharbeit oder dem Poolen von Erbsen. Die Uhr tickte, das Papier raschelte, die Erbsen fielen mit einem prasselnden Geräusch in die Messingschüssel, bis sie die Schritte ihrer Tochter auf dem Sandweg hörten, der sich um die Bleiche herumzog. Wenn sie hörten, dass sie in den Flur trat, stand er auf, öffnete die Wohnzimmertür und beobachtete, ohne ein Wort zu sagen, wie sie sich aus dem Mantel schälte und ihn an den Garderobenhaken hängte. Dann schloss er die Tür wieder.